Essen, Trinken, Reden, heute mal in einer ganz besonderen Form, nämlich in jener, dass ich heute befragt werde, nämlich von einer ganz, einer netten Dame, die diese Idee hatte und ich mich wirklich sehr darüber freue, liebe Marion Bartl. Ich darf Sie jetzt bitten, zu beginnen.
Ja, danke, dass ich die Möglichkeit habe. Wir haben uns ja kennengelernt, da ich Hundetrainerin bin und Sie haben sich einen Hund zugelegt, die Maya, ein ganz lieber Hund. Und wir haben gesprochen und da haben Sie halt immer wieder von sich auch etwas erzählt zwischendurch und haben auch sehr interessant. Und deswegen bin ich auf die Idee überhaupt gekommen, dass ich Sie interviewe. Wie schon gesagt, wir haben uns kennengelernt, da ich unter anderem Hundetrainer bin und Sie einen Hund sich zugelegt haben. Als Hundetrainer trainiert man ja mehr den Menschen eigentlich und bekommt natürlich auch Einblick in das Leben des Kundens. Und dabei habe ich festgestellt, dass Sie so ein richtiger Tausendsasser sind. Ja? Also sprich vielseitig begabter Mensch, dem man Bewunderung zollen sollte. Ich habe gesehen, Sie haben Ernährungswissenschaften studiert und geben dieses Wissen auch im Zuge Ihrer beruflichen Tätigkeit als Ernährungsberaterin weiter. Aber Sie sind auch noch Autorin. Sie haben also einige Bücher über Ernährung verfasst. Sie sind aber auch journalistisch unterwegs, sowohl bei Zeitung, Radio und TV. Und Sie sind eine Kabarettistin, ja, was ich besonders erstaunlich gefunden habe. Nebenbei haben Sie auch noch einen Lebenspartner, 4 Kinder, 2 Katzen, einen Hund, ein 3-geschossiges Haus und einen Garten. Da hat sich für mich natürlich die Frage aufgedrängt, wie kann man das alles stemmen? Ja, auch für Sie hat der Tag nur 24 Stunden. Für mich war das wirklich spannend, oder für mich wird es spannend sein. Wie schaffen Sie das? Ehrlich, ich kenne es nicht.
Naja, also zuerst einmal Kabarettistin würde ich ein bisschen, ja, ist nett, freue ich mich, wenn man das sagt, aber bin ich eigentlich nicht. Ich stelle mich auf die Bühne und rede einfach blöd über das Thema Essen. Aber es hat halt einen Reiz gehabt und dem bin ich nachgegangen und von daher war das eine Challenge. Ich habe gerne Herausforderungen und ich glaube, das ist so meine Motivation, das alles irgendwie zu stemmen, dass ich Herausforderungen brauche und die dann umsetze, so Schritt für Schritt. Sei es jetzt meine Jungs, also meine Kinder, sei es das Haus, der Haushalt oder eben jetzt der Hund. Ja, alles ist irgendwie so eine Challenge und ich glaube, das geht aber vielen so, dass sie mit den Herausforderungen wachsen und ich scheinbar ganz besonders.
Ihr Hauptberuf ist ja Ernährungsberaterin. Das ist ja auch nicht so ein ganz alltäglicher Beruf. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Ernährungsberater zu werden? Wie ist das gekommen?
Tatsächlich eine spannende Geschichte. Ich habe tatsächlich nach der Matura Volksschulpädagogik begonnen. Also ich wollte eigentlich Volksschullehrerin werden und ich bin jetzt ganz ehrlich, weil ich nicht wusste, was sonst und ich die 9 Wochen Ferien irgendwie als sehr attraktiv empfunden habe. War dann auch in Strebersdorf ein halbes Jahr und wurde dort immer unglücklicher, weil ich nicht gewusst habe, was das eigentlich wirklich soll für mich. Und habe dann einfach das Studienlehrbuch in die Hand genommen und durchgeschaut, was gäbe es denn für Studienrichtungen, die mich in irgendeiner Weise interessieren könnten. Behindertenpädagogik hätte mich auch interessiert, beziehungsweise auch Physiotherapeutin, aber da war ich zu schwach. Da habe ich die Aufnahmeprüfung nicht geschafft, ich gestehe. Und dann war dann noch Medizin im Raum und dann war allerdings das Medizinstudium für mich deswegen kein Thema, weil ich mich nicht getraut hätte, so einen Sezierkurs zu absolvieren. Und das Studium, das dem am nächsten kam, aus meiner Sicht damals, aus meiner sehr einfach gestrickten Sicht, war Ernährungswissenschaften. Und dann war ich da bei einem Infoabend, habe mir das angehört und habe gar nicht viel nachgedacht und habe inskribiert, ohne zu wissen, was ich mit dem Studium anfangen werde. Und so ist diese Reise gestartet, ja, in Wahrheit.
Wer ist Ihre Zielgruppe? Also, was für ein Problem muss ich haben, um bei Ihnen einen Rat zu finden? Oder muss ich überhaupt ein Problem haben? Kann ich ja so vielleicht kommen?
Also, Problem muss man jetzt keins haben. Vielleicht eher so ein Ungleichgewicht oder kein. Wenn man so, in Wahrheit, wenn man den Boden unter den Füßen verloren hat, was das Thema Essen betrifft. Ob das jetzt wirklich die Ernährungsphysiologie ist, das heißt, wenn ich wirklich nicht mehr weiß, wie ich mich richtig versorge, oder aber auch die Ernährungspsyche, weil sehr viele Menschen ja schon tatsächlich einen sehr großen Ernährungsvogel haben. Also ich muss jetzt nicht gleich von Ernährungsstörung sprechen, aber es ist schon so, dass sehr viele Menschen schon wahnsinnig viel gelesen, gehört und ausprobiert haben. Und ich komme manchmal vor wie jemand, der dann den Leuten wieder beibringt, was ist denn tatsächlich jetzt wichtig und normal, hole sie dann einfach dort ab, wo sie gerade sind und versuche sie wieder auf Schiene zu bringen. Und natürlich gibt es auch da verschiedenste Situationen, Geschichten und Bedarf. Aber ich würde dennoch behaupten, dass das so der Hauptaufgabenfeld meinerseits ist, den Leuten wieder beizubringen, dass alles in Ordnung ist oder wieder in Ordnung sein darf. Ja. Genau. Das heißt, Zielgruppe habe ich in Wahrheit keine konkrete, denn jeder ist bei mir eingeladen und willkommen. Und ich habe von jung bis alt, ich habe schon auch 5-Jährige bei mir gehabt, mit den Eltern natürlich, logischerweise. Ich hatte auch, mein ältester Klient ist aktuell bei mir mit 88. Ich habe Profisportler, ich habe Leistungssportler, ich habe Hausfrauen, ich habe Manager, ich habe Ärzte. Also ich habe alles, was man sich vorstellen kann an Berufsgruppen. Ich glaube, ich habe noch keine Berufsgruppe nicht gehabt. Also ich kenne alles. Polizisten, Feuerwehr, Rettung, also Krankenpfleger, Lehrer, Müllabfuhr, also Bürgermeister, ich weiß jetzt nicht, was ich nicht hatte. Ja. Mhm. Und von daher ist das ein sehr breites Spektrum, das ich da abdecke seit Jahren, seit vielen Jahren.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben sogar Ärzte als Kunden, wo man ja sagt, ja, der Arzt, der weiß ja, wie es lang geht und was richtig und was falsch ist. Wo kommt denn dieses mangelhafte Essverhalten, wo kommt es her? Wie entsteht das? Oder gerade beim Arzt denke ich mir, der weiß ja, um was es geht. Wieso braucht er Ihre Unterstützung?
Also ich würde mal behaupten, dass der Arzt leider nicht immer weiß, wie es geht, weil er genauso, wie soll ich sagen, ein Mensch ist, der sich auch verleiten lässt durch irgendwelche Botschaften, was das Thema Ernährung betrifft und auch seine Vorgeschichte hat geprägt ist in der Kindheit durch Fehlverhalten oder konditioniert im Studium beim Lernen das Falsche gegessen. Das kennt man, dass man natürlich Nächte durchlernt und sich dann mit Schokolade, Nüssen und Co. über Wasser hält. Und warum soll dann der Mediziner, nur weil er weiß, was im Körper vorgeht, vom Verhalten her es richtig machen? Also Wissen schützt vor, sagen wir mal, Dummheit nicht. Und es gibt auch ganz viele Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ein Gewichtsthema haben, die auch essgestört sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte die Ehre, gegen Ende meines Studiums Tutorin zu sein. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, viele Studentinnen zu unterrichten, was Körpermessungen betrifft. Und es war sozusagen komplett normal, dass der Großteil, das ist tatsächlich so, der Kolleginnen, der angehenden Ernährungswissenschaftlerinnen, irgendein Thema mit dem Essen hatten. Entweder waren sie wirklich abgemagert oder sie waren stoffwechselerkrankt oder sonstiges. Es war wirklich nur ein kleiner Prozentsatz im Studium, der, so wie ich, jetzt nehme ich mich da wirklich her, absolut überhaupt kein Thema mit dem Essen hatte, persönlich, sondern es war rein Interesse. Und viele machen aber so zum Beispiel ein Studium rein aus Eigeninteresse. Und wie gesagt, der Arzt studiert halt vielleicht eben, sei es Lunge oder Gehirn oder sonstiges, und da ist das Thema Ernährung peripher. Also das vielleicht streift das Studium ein bisschen, wenn überhaupt, ja.
Das heißt, da wäre eigentlich ein Bedarf, dass man das Studium in diese Richtung ein bisschen erweitert eigentlich.
Würde ich jetzt nicht glauben, weil es schlecht für die Ernährungswissenschaftler. Außerdem okay. Gibt es die Studienrichtung Ernährungsmedizin. Das heißt, ein Arzt kann natürlich auch noch dieses Fach Ernährungsmedizin dazu machen. Man muss aber schon auch sagen, also in der Praxis hat der Arzt jetzt tatsächlich real Zeit, mit einem Patienten über das Essverhalten zu sprechen? Geht sich das wirklich aus? Weil was ich schon mache, ist, ich nehme Zeit, ich lerne die Leute kennen, muss genau nachfragen, wie das Leben ausschaut, wie das Essverhalten seit jeher ausschaut, wie es ausgeschaut hat noch vor vielen Jahren. Da fallen ganz viele Informationen hinein, die ich dann filtere, sammle, und dann unterm Strich kommt das raus, was ich glaube, was den Menschen hilft. Und da stelle ich mir schon die Frage, wenn das jetzt ein Facharzt ist, der das zusätzlich macht, wie soll sich das dann wirklich so ausgehen, dass den Menschen geholfen wird? Ja,
also die Ärzte haben ja nicht einmal jetzt schon Zeit für ihre Patienten.
Ja, Privatärzte mehr als die Krankenkassenärzte, ja.
Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich habe ein Problem, welches auch immer, wie schaut das dann aus? Sie haben ja eben so von Körpermessung gesprochen, und wie fängt das an, wenn ich zu Ihnen komme?
Also wenn man zu mir kommt, dann lernen wir uns einfach mal kennen. Das heißt, ich frage mal ganz viel. Das ist immer so schön an meinem Job. Ich bin ja ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich darf das dann in dem Job tatsächlich auch ausleben. Das bedeutet, ich frage wirklich nach, wie so die Lebensgewohnheiten sind, was Berufliches zu tun ist, wie es auch schon familientechnisch und alles zusammen. Natürlich ist es sehr wichtig, dass ich dann, weil viele glauben dann, ich will nur wissen, wie ist denn die Ernährung. Aber ich muss natürlich schon schauen, wie kann ich denn dann das vernünftige Essverhalten in das Leben integrieren? Was sind denn da jetzt die Beschwerden, die Probleme? Wie kommt es denn überhaupt zu den generellen Problemen? Und deswegen muss ich den Menschen gut kennenlernen. Und dann mache also ein sogenanntes Anamnesegespräch, wo man auch die medizinischen Fakten klären muss, die oft auch da sind. Es gibt natürlich auch Menschen, die zu mir kommen mit Begleiterscheinungen, Begleiterkrankungen, ja, also Diabetes unter anderem, aber auch Gastritis, Durchfallerkrankungen, Bluthochdruck. Manche haben auch Migräne oder sind depressiv oder sonstiges. Das heißt, es ist auch eine Medikation notwendig. Auch das muss abgeklärt werden meinerseits. Also ganz viele Dinge, auch das Bewegungsverhalten, und dann wird eine sogenannte Bioimpedanzanalyse gemacht, wenn man das möchte. Das ist was Physikalisches, dann misst man den Mageranteil des Körpers, man erfasst alles, was im Körper sozusagen leitfähig ist, Wasser, Zelle, Zellwände, Zellmembranen und so weiter. Und Fett wird dann zurückgerechnet. Also es gibt in Wahrheit die Wagen, die man zu Hause hat, sind keine Fettwagen, weil Fett kann man mit Strom nicht messen, aber es wird dann zurückgerechnet. Also auch das findet man dann heraus. Und das ist natürlich das Interessanteste für den Klienten, aber für mich nicht. Für mich ist dieses andere Bild der Zellen und das Verhältnis Wasserzellen und so weiter immer wichtig, auch obwohl ich es eh weiß, aber um dem Klienten seinen Ernährungszustand schwarz auf weiß auch zeigen zu können. Und das ist manchmal ein großes Aha-Erlebnis, das sehr eindringlich ist, wo die Leute natürlich noch motivierter sind, etwas zu verändern. Mhm. Ja.
Also ich bin ja im festen Glauben, dass wenn man ein körperliches Problem hat, und da zähle ich jetzt einmal die Ernährung auch dazu, dass es auch psychisch mit einem psychischen Problem zusammenhängt. Ja. Ich sehe das sogar bei mir beim Hundetraining, ich trainiere eben sehr mit den Menschen und sehe halt auch, dass da irgendwelche Probleme gibt, psychischer Natur. Deswegen kann sich der Hund mit dem Menschen und umgekehrt nicht so richtig verstehen. Dieser Teil müsste ja dann quasi auch durch sie abgedeckt werden. Ja. Also bei Nahrung geht es ja um Ernähren und bei Ernähren geht es ja um Emotionen, ja, emotionell sich ernähren. Mhm. Wie kann man das im Zuge der Ernährungsberatung einbauen? Oder haben Sie da Kollegen oder Ärzte, mit denen Sie zusammenarbeiten, oder Psychologen oder wie auch immer, wie funktioniert dieser Anteil? Oder also, gibt es für Sie diesen Anteil überhaupt, muss ich vielleicht gleich sagen?
Also dieser Anteil ist, wenn ich ehrlich sein soll, in Wahrheit der größere Anteil. Also ja, das Ernährungswissen zu vermitteln ist relativ schnell und einfach gemacht. Auch den Leuten zu vermitteln, warum, wieso, weshalb das jetzt so notwendig ist, ist relativ gut erklärbar und auch für die Leute dann gut verständlich. Aber meine größte Arbeit ist in Wahrheit tatsächlich, auch wenn ich nicht in diesem Bereich ausgebildet bin, aber muss ich psychologisch arbeiten, also müssen, es passiert einfach, das ist einfach, wenn man mit Menschen spricht,
Empathie,
dann passiert das einfach, dass man natürlich auch auf Dinge eingeht oder ihnen versucht, es auf sie abgestimmt auch zu vermitteln und ihnen den Druck zu nehmen. Das, was ich hauptsächlich mache, ist den Leuten den Druck zu nehmen und ihnen vorzuführen, was passiert, wenn man immer wieder ins gleiche Fahrwasser kommt, wenn man immer wieder dieselben Geschichten aufmacht, wie jetzt beginne ich, nur als Beispiel, jetzt beginne ich wieder eine Ernährungsveränderung, ich stelle mich täglich auf die Waage. Dieses Wagenthema, also Abwägen, dieses Kontrollieren des permanenten Verlaufs, des Gewichts etc., das ist ein ganz ein wichtiges Thema, was ich immer aufgreife, wo ich den Leuten wirklich versuche zu vermitteln, wie wertvoll es ist, sich nicht abzuwägen, dass man sich nicht kontrolliert, dass man die Waage sein lässt, dass man sich aufs Verhalten konzentriert. Sonst ist man immer ganz schnell im alten Muster. Man fängt an, hochzurechnen. Man schaut dann, oh gut, in einer Woche habe ich so viel abgenommen, dann geht sich in 10 Wochen ja das aus und vielleicht dann in 20 jenes. Und das macht psychisch ja mit einem enorm viel, vor allem wenn einmal diese Erfolgskurve vielleicht kurz hängen bleibt oder wieder nach oben. Ja? Und das heißt, die psychische Komponente ist ganz, ganz, ganz wichtig, und ich bin dadurch, dass ich jetzt schon älter bin, mittlerweile bald 45, schon über 20 Jahre in dem Bereich tätig bin, dann wird man einfach automatisch immer mehr, also hat man ganz viele Erfahrungswerte und man wird einfach, finde ich, immer empathischer wahrscheinlich auch und es kriegt immer mehr diesen Psycho-Touch, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Leute das auch sehr schätzen. Und ich habe auch Klienten, die zu mir sagen, wissen Sie, mein Psychotherapeut hat genau das Gleiche gesagt. Und ich hatte auch schon Klienten, die gesagt haben, ich komme lieber zu Ihnen als zu meinem Psychotherapeuten. Das ist natürlich jetzt nicht mein Wunsch oder mein Ziel, aber ich freue mich, wenn ich natürlich auf allen Ebenen behilfreich sein darf und kann, aber ich würde mir nicht anmaßen und sagen, ich bin Psychotherapeutin, weil ich habe die Ausbildung nicht. Es fließt einfach mit ein in Gesprächen, ohne dass ich das jetzt bewusst steuere, würde ich behaupten. Ja. Mhm.
Wenn ich mir unsere Jugend und Kinder anschaue, da sehe ich ja einiges an Fehlverhalten, ich sage jetzt nur Hamburger und Co., ja, Fischmeck und Co., es gibt ja sehr viele Kinder, die stark übergewichtig sind. Jetzt kommt eine Mutter oder ein Vater mit dem Kind, auch unter dem Aspekt wieder, es ist ja eine psychologische Geschichte, sie behandeln das Kind, wie weit werden die Eltern da mitbehandelt?
In Wahrheit behandle ich die Eltern.
Ah, so wie ich in Wahrheit beim Hundetraining die Hundebesitzer behandle. Okay.
Das ist tatsächlich eine ganz heikle Situation und ich bin aber tatsächlich dankbar, wenn diese Familien zu mir kommen, weil ich mir denke, okay, dann sind sie jetzt bei mir und ich weiß, wie ich angehe und anfange und helfen kann. Aber es ist deswegen heikel, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man so einem kleinen Zwergerl das antut, dass man schon zu einer Ernährungsberatung fährt, ja, dass man da aufmarschiert, weil es da was hat, dann muss man so vorsichtig mit dem Thema umgehen, weil einfach das dann sein Leben lang da drinnen bleibt, in dem Kind, ja, dieses Thema. Und tatsächlich möchte ich durch das, wie ich das anlege oder angehe, das so hinbekommen, dass das dann bald einmal kein Thema mehr ist. Ja? Aber das ist ganz schwierig, weil manchmal die Eltern halt dann da eine große Rolle spielen. Und ich habe da jetzt immer wieder Situationen, wo ich mich tatsächlich etwas rauslehne. Also wo ich auch den Eltern tatsächlich dann vermitteln muss, dass sie so, wie sie tun, dem Kind schaden. Das mache ich aber manchmal dann gerne, wenn nicht das Kind dabei ist, beziehungsweise kann ich es je nach Alter des Kindes schon auch so machen, dass das Kind das so nicht wahrnimmt, weil man kann ja schon als erwachsene Menschen miteinander so kommunizieren, dass Dinge schon erklärbar oder verständlich sind, ohne dass man es jetzt beim Namen nennt. Und manche lassen das sehr stark rein und für manche ist es natürlich nicht so einfach, aber es ist immer die Frage, wie man das halt macht und ich versuche das immer sehr, wie soll ich sagen, sehr angepasst und angemessen umzusetzen. Und wenn schon Eltern mit ihrem Kind kommen, dann wird es ihnen ja wohl auch wichtig sein, etwas zu verändern. Und das ist ja dann meine Aufgabe, ihnen auch zu erklären, woran es dann auch liegt und schadet, ja, wenn man es falsch tut. Und ich meine, man muss sich vorstellen, dass die Thematik eine sehr große ist bei den Kindern und Jugendlichen heutzutage, eben nicht nur durch Junkfood, sondern durch das generelle Leben, was geführt wird. Und da ist das Thema, dass Eltern natürlich ein oft schlechtes Gewissen haben und dann manchmal auch nur aus dem schlechten Gewissen heraus, da besuche ich jetzt eine Ernährungsberatung, dann habe ich was dazu getan und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, dann muss ich, wenn ich das erkenne, auch entsprechend reagieren, ja? und wirklich dann Tacheles reden. Das ist natürlich nicht immer einfach. Ja.
Ich denke, da ist also zwischen lösungs- und schuldorientiert, ne? Die Kommunikation, die muss da fein abgestimmt sein, ne? Dass sich die Eltern da nicht in irgendeine Schuldsituation fühlen. Ja? Ja.
Also man muss sich vorstellen, wenn man als kleines Kind oder als nicht ganz kleines Kind, als Schulkind zwischen 6 und 10 Jahren zum Beispiel gesagt bekommt, iss nicht zu viel und schau dich an, du wirst zu dick. Dann, ich habe jetzt Erwachsene, die mir diese Geschichten erzählen aus ihrer Kindheit. Das heißt, das ist ganz stark prägend und das nehmen die mit in ihr Leben. Bis zum Schluss wird das immer ein Thema sein. Und vor allem, was man schon weiß, ist, dass gerade natürlich, wenn Eltern mit ihren Kindern so reden über das Gewicht, dass das ganz viel mit dem Selbstwert macht und dass das Kind ja besonders den Eltern gefallen möchte. Nicht bewusst, ganz unbewusst ist das so. Man will den Eltern gefallen, man will ja dem eigenen Fleisch und Blut, wie soll ich sagen, gut zur Nase stehen, wie auch immer. Ja. Und wenn dann eine Kritik kommt, sag mal, du wirst immer dicker, du isst nicht so viel oder so weiter, dann ist es natürlich
auf jeden Fall verletzend.
Eine starke Geschichte, die man vielleicht jetzt als Elternteil nicht so als stark empfindet, wenn man das ausspricht, aber sie ist ganz stark prägend. Und da sind, ich kann gar nicht sagen, ob Mütter oder Väter da ein Unterschied ist, wenn wer was sagt. Ich erkenne nur, dass natürlich Töchter extrem stark auf Väter reflektieren, das nehme ich schon wahr, und dass die Mütter oft sich schützend vor die Töchter stellen. Aber es ist natürlich auch anders. Ja,
ja, ich würde sagen, ich kenne es anders.
Es gibt alle Facetten. Es gibt alle Facetten, ja.
Es gibt ja viele Ernährungsideen, sage ich mal. Fangt bei vegetarisch, vegan, Low Carb, Flexitarier und was weiß ich, was ist. Macht das einen Sinn? Ist das nur, um die Gesellschaft aufzuwickeln? Bringt das wirklich was? Ist es nur eine Masche, dass sie ein paar wieder dumm und dämlich verdienen?
Also, ich glaube,
extrem oder nicht?
Der wirtschaftliche Aspekt spielt definitiv eine Rolle, weil wenn jetzt jemand herkommt und wieder irgendeine Ernährungstheorie aufwirft, ein Buch darüber schreibt und Vorträge hält, dann wird damit Geld verdient. Definitiv. Und auch natürlich die Lebensmittelindustrie stützt sich dann wieder mal auf was Neues, weil wir ja auch schon so erzogen sind, dass wir immer wieder was Neues brauchen. Also wir suchen ja immer wieder was Neues. Und grundsätzlich würde ich behaupten, alles hat wahrscheinlich seine Berechtigung und vor allem natürlich vegetarische, vegane Ernährungsweisen. Das ist natürlich jetzt auch, was die Umwelt betrifft, ein großes Thema. Es wird immer größer. Und es ist tatsächlich für mich, ich gebe es ehrlich zu, ein bisschen erschreckend, wie fortgeschritten wir da schon sind, auch was Vegetarismus betrifft, dass schon so viele, vor allem junge Männer und Frauen, auf diesen Zug aufgesprungen sind, ist einerseits erfreulich, wirklich, weil es ja, wenn ich jetzt den Umweltgedanken hernehme, andererseits allerdings sehe ich es auch ein bisschen skeptisch, weil ich davon ausgehe, dass da nicht die Versorgungssituation immer ganz richtig sein wird, dass da einfach das Fleisch weggelassen wird, ersatzlos gestrichen wird und man nicht auf Alternativen aufpasst, die jetzt wirklich Sinn machen. Aber das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich sehe ich das trotzdem skeptisch. Und diese ganzen anderen Geschichten, was es da so gibt, auch jetzt intermittierendes Fasten oder auch weiß ich, Low Carb, gibt es ja schon seit jeher. Seit vielen, vielen Jahren wird darüber geschrieben und diskutiert, dass die Kohlenhydrate nicht notwendig sind. Und in Wahrheit bin ich dankbar dafür, dass das ist, diese mehr darüber, weil ich da bin, um da aufzuklären. Das ist wirklich nicht so, dass ich mir das gewünscht hätte, aber es ist einfach so, dass ich da wirklich vielleicht schon nicht die Einzige bin, aber eine, die zumindest sehr laut darüber kommuniziert, dass das der größte Schwachsinn ever ist, dass wir keine Kohlenhydrate brauchen oder dass wir nur ohne Kohlenhydrate abnehmen können. Darum war auch mein Buch ein Erfolg. Kohlenhydrate sind keine Dickmacher, das war ein Aufschrei. Aber natürlich kommen immer wieder neue Dinge nach und dann wird es immer leiser und leiser. Aber ich behaupte mich trotzdem immer noch dagegen und alle, die es wissen wollen, werden es von mir hören.
Einfach so. Früher war das auch kein Fett, da haben wir immer das Fett weggeschnitten. Nicht? Also lauter so Schwachsinn, das ist mir damals schon, obwohl ich keine Ahnung gehabt habe, immer noch, das tut mir einfach nicht gut, das kann es nicht sein. Ja, und jetzt auf einmal ist das Fett wieder gesund. Ja? Also es ist ja wirklich also Trend. Und ich denke mir eben, weil es eben so Trends sind, heute so, morgen so, kann es ja auch nur um Wirtschaft gehen. Nicht?
Ja, ich meine, es gibt schon immer wieder Untersuchungen und Studien und so weiter, aber das ist ja immer alles nur von kurzer Phase und kurzer Dauer. Und ich meine, man kann immer punktuell irgendwelche Ergebnisse herausfinden, aber es geht ja immer ums Ganze und ums Verhalten per se. Das heißt, ich kann schon sagen, und es stimmt ja auch, Fett im Übermaß ist nicht gesund. Selbst das gesunde Fett, die mehrfach ungesättigten Fette im Übermaße sind nicht gut, ja, weil alles, was zu viel ist, muss der Körper auch verarbeiten und was an Energie zu viel hereinkommt, wird in Fett eingelagert, auch Eiweiß, ja. Also ist ja. Und bei den Kohlenhydraten ist es auch so, alles, was zu viel ist, ist schlecht, und aber auch was zu wenig ist. Und ich glaube halt, dass man jetzt eh schon länger an einem Punkt ist, wo man einfach erkennt, dass die Gesellschaft tatsächlich ein Ernährungsproblem hat, das aber nicht daran liegt, dass wir jetzt zu viele Kohlenhydrate essen oder zu wenig oder was auch immer, sondern weil die Leute generell die Wertschätzung der Nahrung verloren haben und das Essverhalten nicht mehr als solches sehen oder die Ernährung nicht mehr als solches sehen, was es ist, nämlich wir müssen essen, weil wir es brauchen zum Leben. Und wenn ich Vorträge halte, ist immer ein Beginn eines Vortrags, frage ich die Leute, was wir brauchen, um zu leben. Und wir brauchen Luft zum Atmen, also wir müssen atmen, wir müssen schlafen, vielleicht ein bisschen Liebe machen, wenn es geht, und wir brauchen Essen. Ohne Schlafen können wir nicht leben, das Atmen, das können wir nicht beenden, dann würden wir auch sterben. Und wir können nicht zum Essen aufhören, aber beim Essen ist der Wurm drinnen, weil da die Wirtschaft drauf sitzt. Beim Schlafen mittlerweile auch schon langsam, weil es wird sich auch, verkauft sich auch schon langsam gute Schlaf. Da gibt es Apps, die man kaufen kann, um den Schlaf zu kontrollieren. Es gibt irgendwelche, keine Ahnung, Tröpfchen, die man nimmt und sonstiges. Bei der Atmung kann man wahrscheinlich noch nicht wirklich was machen, aber selbst da habe ich schon gefunden eine Wirtschaftsgeschichte, nämlich dass man irgendwo in ein Institut geht, wo man die Himalaya-Luft einatmen kann, um die Fettverbrennung zu forcieren. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber bei der Ernährung ist halt die Wirtschaft schon natürlich am Juche, also das ist klar. Ja.
Diese ganzen Studien muss man ja hinterfragen, wie weit sie wirtschaftlich gefördert werden, nicht? Und wie weit sie da nimmt. Wirklich real sein oder eben in irgendeine Richtung ausgearbeitet werden.
Ja, definitiv. Ich nehme immer sehr gerne die Cola Light Studie her, weil immer wieder die Diskussion ist, naja, Leitprodukte können ja jetzt, was wir da immer so hören, sind unsere Hunde, die eigentlich hier total brav sind, aber wir wollen mitreden, gell?
Ja, scheinbar, ja.
Es ist halt so, man muss immer schauen, wie eine Studie angelegt ist, und bei Leitgetränken, da gibt es immer wieder die Diskussion, löst das jetzt eine Insulinausschüttung aus oder nicht? Weil es ist ja kein Zucker drinnen, warum soll es jetzt eine Insulinausschüttung auslösen? Ja, weil normalerweise passiert das nur in Form, wenn man Zucker isst, kommt es zu einer Insulinausschüttung, damit der Zucker verwertet werden kann. Mhm. Warum soll das bei einem Leitgetränk passieren, wo kein Zucker drinnen ist? Mhm. Und da muss man halt genau schauen, weil wenn Studien so aufgebaut sind, dass man Probanden nimmt, also Versuchspersonen, die zum Beispiel mit Zucker überhaupt nichts am Hut haben, die überhaupt kein Gewichtsthema haben, die nicht gern naschen, ja, die einfach mal Zucker essen und wenn nicht, ist es auch wurscht, dann werden die bei einem Cola Light keine Insulinausschüttung haben, weil sie damit kein Thema haben. Aber wenn ich jetzt jemand bin, so wie ich zum Beispiel, ja, die gerne nascht und ich darf dann womöglich nicht, der denkt man, ah, und jetzt soll ich nicht, und dann trinke ich ja Cola Light, dann hat das bei mir, löst das wahrscheinlich reflektorisch durch den süßen Geschmack im Mund und weil ich ein Zuckerjunkie quasi bin, automatisch eine Insulinausschüttung aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Leitgetränk bewerben will und sage, ja, das ist alles gut, dann schaue ich, dass ich Probanden hernehme, die natürlich entsprechend reagieren und die Studie ist ja deswegen nicht gefälscht. Mhm. Ja, aber ich muss halt natürlich nachschauen, wie ist denn die Studie aufgebaut? Wahnsinn. Aber wer macht sich denn die Arbeit?
Ja, der Otto Normalverbraucher versteht ja das auch gar nicht.
Ne? Na, gar nicht, weil was immer zieht, ist, wenn in irgendeiner Diskussion fällt, aber die Studie hat gesagt und schon sitzen die Leute im Zug und fahren schon mit. Genau. Und das ist total richtig. Arg.
Klassisch konditioniert ist
ja,
das
genau.
Alles.
Ja.
Klassisch konditioniert. Bei dem Thema fällt mir auch ein, einseitige Ernährung. Wir können Vegetarier sein oder Veganer, weil wir können nur das Eiweiß, das wir sonst vom Fleisch nehmen, zum Beispiel aus Bohnen nehmen. Die Frage ist, kann der Körper das gleich verwerten? Ist es das gleiche Eiweiß?
Na, pflanzliches Eiweiß ist ganz anders zusammengestellt als das tierische. Der Körper kann alles, was tierisch ist, viel einfacher aufnehmen, weil wir ja quasi selber Tiere sind,
bin ich dabei.
Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht das Pflanzeneiweiß auch nutzen können. Vor allem, es gibt gewisse Kombinationen, wie jetzt zum Beispiel Bohnen mit Mais. Wenn sich diese Eiweißquellen, also diese Aminosäuren, zusammentun, dann erhöht sich die Aufnahme vom Eiweiß ins Blut und dann ist das ähnlich wie Fleisch. Das heißt, es gibt gewisse Kombinationen von pflanzlichen Eiweißen, die sich wirklich so ergänzen, dass die Aufnahme grenzgenial ist, wie bei Fleisch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vegetarisch bin und sehr sportlich bin, aber ich lasse eben noch Ei- und Milchprodukte zu, dann ist zum Beispiel eine wirklich komplett geniale Kombination Erdäpfel mit Ei. Weil das Ei kann der Körper zu 100% nutzen, diese Eiweißkonstellation, und der Erdäpfel hat Kohlenhydrate und auch Eiweiß. Und diese Kombination erhöht die Eiweißaufnahme auf 135%. Also das heißt, wir gehen über 100%, weil die beiden sich so ergänzen, dass sie sich so gegenseitig unterstützen und fördern. Und wenn ich jetzt ein arges Krafttraining gemacht habe und ich werde so etwas danach zuführen, dann ist das wirklich Reparatureiweiß und Muskelaufbau und alles mögliche. Also ist großartig.
Wahnsinn,
ja.
Wahnsinn, toll. Ja, ist wirklich Wahnsinn. Gewisses Fette kann man ja eben nicht wiegen. Also ich stelle mich auf die Waage und weiß halt trotzdem nicht, wie fett ich bin sozusagen. Ja. Da gibt es ja dann diverse Index, zum Beispiel der BMI. Wie kommt man auf so einen Index? Wie kann man das errechnen?
Mit der Formel, der Body Mass Index bedeutet, ich rechne Körpergewicht in Kilogramm durch Meter zum Quadrat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1,70 Meter groß bin, dann muss ich, und ich bin zum Beispiel 65 Kilo schwer, dann muss ich rechnen, 65 dividiert durch 1,7 hoch 2.
Verstehe.
Dann kommt ein Wert raus und wenn ich zwischen 20 und 25 bin, bin ich normalgewichtig und ab 25 geht es ins Übergewicht und so weiter. Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen, weil laut BMI wäre Arnold Schwarzenegger adipös.
Und jetzt ist, vielleicht.
Naja, aber das ist auch ein Blödsinn. Also wenn ich jetzt einen hohen Muskelanteil habe, bin ich automatisch schwerer, kann ich den BMI nicht mehr verwenden.
Verstehe.
Der ist einfach nur für Statistiken, die dann auch nicht immer aussagekräftig sind. Und in letzter Konsequenz muss man ganz ehrlich sagen, man sieht es ja eh. Oder?
Richtig.
Also.
An der Hose. Passt die Hose noch von vor 10 Jahren, dann passt es. Wenn nicht, dann sollte ich vielleicht was tun, wenn ich das möchte.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Gute Ernährung ist das eine, aber Bewegung ist das andere. Sie sind ja eine Läuferin auch. Haben Sie das aus gesundheitlichen Gründen gemacht oder sind Sie gern sportlich oder was machen Sie sonst noch für Sportarten? Sie sind ja sehr schlank, also Sie haben ja den perfekten Körper für meinen Geschmack. Ja.
Das ist aber sehr nett.
Ja. Nein, Sie sind total schlank, also wirklich wunderbar. Und das kommt ja nicht nur vom Essen, sondern da muss ja auch noch was rundherum passieren. Was genau ist das?
Was genau ist das?
Was ist das Wahrheit? Geheimnis Ihres hübschen Körpers?
vielen Dank für das Kompliment. Das
ist die Wahrheit, ist die Wahrheit.
Vor allem wenn es von Frau zu Frau ist, es immer etwas Besonderes.
Mehrwert, okay.
Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Frauen, die sich gegenseitig Komplimente machen, wo man spürt, dass das ehrlich gemeint ist, ist sehr wertvoll. Also das ist oft anders als von Männern, aber das ist eine andere Geschichte.
Die Motivation ist vielleicht eine andere bei Männern.
Ja, wahrscheinlich. es ist so, dass ich einen sehr, sehr sportlichen Vater habe. Und der hat es unbewusst total geschickt gemacht. Der hat mich als kleines Mädchen immer mitgenommen, wenn er laufen ging, mit dem Radl. Und da bin ich mitgefahren nebenher und war dann total stolz und es war auch noch anstrengend natürlich. Mein Vater ist dann irgendwann zum Marathonläufer avanciert und das war natürlich dann auch lange Radtouren. Aber es war so, dass ich dann immer gesagt habe, okay, Papa, darf ich bitte auch laufen? Lass mich doch mal laufen, da war ich noch nicht mal in der Volksschule. Und irgendwann war der Tag X, wo er gesagt hat, nein, wenn du willst, dann laufst du heute auch in der Hauptallee, laufst du mal einen Kilometer. Und da gibt es, glaube ich, sogar so eine Videoaufnahme von damals, so eine Kamera mit so ohne Ton, ja, weiß nicht, wie das heißt, 8 mm oder so. Und ich glaube, ich war das Kind, das so gestrahlt hat wie ein Christbaum, weil ich endlich einmal laufen durfte und ich war tatsächlich gefangen. Also es war für mich wunderschön, einfach wahrscheinlich, weil ich es meinem Vater nachgemacht habe, weil das irgendwie so dieses Vorbild und jetzt darf ich auch, ja. Und ich habe das so gern gemacht. Und ich weiß noch, wie ich dann älter wurde, und wir sprechen immer noch von der Volksschule, dass ich, wie ich zu meinem Vater gesagt habe, bitte darf ich auch einmal 10 Kilometer laufen. Ich würde mich so wirklich... Und ich habe fast als Kind geweint, weil ich endlich 10 Kilometer laufen durfte. Also richtig, also Leidenschaft. Das war echt Leidenschaft. Und es war so, dass dann immer wieder Kinder in meinem Alter gesagt haben, dann später oder auch dann auf der Uni, ich mache das nur für meinen Vater. Und das ist so gemein, ja, weil ich finde, man darf ruhig auch einem jungen Menschen so etwas zugestehen, dass der so eine Leidenschaft entwickelt, warum auch immer. Ich musste ja meinem Vater nichts beweisen. Natürlich war es dann schön, wenn ich etwas gewonnen habe und meine Eltern haben sich gefreut oder wer auch immer. Aber das war nicht der Motor. Ich glaube nicht. Für mich nicht, weil ich laufe ja jetzt noch wahnsinnig gerne. Ich muss keine Wettkämpfe mehr machen. Die Zeit ist schon längstens vorbei. Aber das war seit der Kindheit ein Thema. Ich war immer gerne in Bewegung. sehr einseitig. Ich bin überhaupt kein Bewegungstalent, das sage ich auch gleich. Also ich kann nur laufen, schwimmen, okay. Radfahren.
Okay.
Aber ich bin im Turnen, also wirklich grottenschlecht, gerade am Purzelbaum. Ich kann keinen Handstand, nichts. Also das finde ich beneidenswert, wenn man so akrobatisch auch ist. Aber ich bin da wirklich sehr monoton, einseitig unterwegs. Aber das, was ich mache, mache ich dann halt sehr gern. Und deswegen bin ich auch dann, nachdem meine Kinder dann schon größer waren, Marathon gelaufen und habe dann auch vor mittlerweile 5 Jahren einen Ironman gemacht.
Wow.
Weil mich das interessiert hat. Aber jetzt einfach nur, tatsächlich gehe ich gerne spazieren mit dem Hund oder auch laufen. Radfahren ist gerade ein bisschen schwierig, aber mache ich alles gerne, weil es mir einfach taugt, weil ich mich gern spüre. Und natürlich ist auch das Gewichtsmanagement ein Thema. Ich gebe es zu, weil ich esse gern. Und wenn man sich bewegt, kann man ein bisschen mehr essen. Mhm. Aber es ist einfach die Freude an der Sache selber. Ich mache das gern, ich laufe gern und eigentlich immer noch je weiter, umso lieber. Wahnsinn. Also wenn ich 20 Kilometer laufen darf, weil ich die Zeit habe und auch die Fitness habe, bin ich die glücklichste Christina.
Wahnsinn. Gut, es ist ja angeblich, wenn du Glückshormone ausgestoßen.
Definitiv.
Und was weiß ich.
Sicher,
ja.
Sogar.
Soweit habe ich es nie gebracht. Ich habe, wie ich 20 Jahre war, angefangen zum Laufen, aber zu diesen Hormonen habe ich es nie geschafft. Ich gehe gern wandern, ne? Ja. Ich wohne ja auf diesem Berg da, aber alles eher gemütlich und nicht so flott und... Ja.
Ich muss das erzählen, ich habe einmal für das Ironman, für die Vorbereitung, durfte ich 200 Kilometer mit dem Rad fahren. Und ich war schon am Vortag so ein bisschen aufgeregt und so diese Challenge, wieder diese Herausforderung, mit der ich erwachse. Ja, und habe mich so darauf gefreut und bin losgefahren im Regen, es war mir so wurscht. Und wie ich zurückgekommen bin, ich war wirklich überhaupt nicht müde. Ich war wie ein kleines Kind. Mein Vater wollte wissen, wie es mir gegangen ist, und der hat sich überhaupt nicht gepackt, dass ich so übertrieben so gut drauf
habe. Ja.
Nein, es war für mich wirklich so ein schönes Erlebnis, diese Sache vollbracht zu haben und auch mit einem guten Gefühl. Und ich verstehe jeden, der dieses Gefühl, also der das gerne mag, dieses lange Laufen, Radfahren, Schwimmen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel keinen 100-Kilometer-Lauf machen, das würde mich überhaupt nicht interessieren. Also Marathon ist das höchste der Gefühle und auch das muss jetzt nicht mehr sein. Mhm. Aber so im Training längere, schönere Runden zu drehen, herrlich. Herrlich.
Wahnsinn. Ich kann es nicht so ganz emotionell nachvollziehen, aber ich freue mich, dass Sie so motiviert sind.
Ja, ja.
Kann man eigentlich abnehmen ohne Bewegung?
Ja, natürlich. Ja, das wäre der Wahnsinn, okay. Wenn man jetzt sagen würde, nein, das geht nicht, schon. Ich habe Leute, die im Rollstuhl sitzen, was soll ich denen sagen, es tut mir leid,
genau.
Das geht nicht. Mhm. Es ist immer eine Frage der Energiebilanzen und wenn ich jetzt keine Bewegung machen kann, weil ich nicht darf, dann muss ich halt über die Ernährung schauen, wie viel Energie führe ich zu oder wie könnte ich denn irgendwelche Reize setzen, dass das Gewicht runtergeht. Ja?
Mhm.
Natürlich geht das. Und manchmal kann man sogar mit Bewegung nicht abnehmen. Ja, weil wenn ich zu viel trainiere und entsprechend falsch esse, nehme ich nicht ab. Ja?
Mhm. Okay.
Also es ist sehr komplex, dieses Thema.
Ja, bin ich erstaunt. Weil mein Gedanke war schon, also ein Mindestmaß an Bewegung sollte sein, ein Rollstuhlfahrer bewegen sich ja nicht, so ist es nicht so, dass die jetzt nur sitzen, die meisten wenigstens. Aber ja, das stimmt mir positiv, wenn ich mal alt werde und dick und mich nicht mehr bewegen kann, dann sehen wir uns jedenfalls wieder. Zum Essen gehört ja Kochen.
Mhm.
Und Sie haben ja über Ernährung geschrieben und da gibt es ja ein bisschen Rezepte, habe ich gesehen, auf Ihrer Website.
Mhm.
Was kochen Sie gern, was essen Sie gern? Was kochen Sie für Ihre Familie? Haben Sie von der Mutter irgendwelche Rezepte? Sind Sie also eine Köchin, die sagt, auch noch traditionelles?
Gerne, total gerne.
Auslandskost, was auch immer?
Also meine Mutter war meine größte Lehrerin, was das betrifft, weil ich ihr ganz viel abgeschaut habe. Sie war eine sehr, sehr gute Hausfrau, Mutter und Köchin und bis heute. Und, aber nicht nur Hausfrau, sie war dann natürlich auch berufstätig. Aber sie hat mir viel vermittelt. Ich habe immer viel gefragt, wie ich dann ausgezogen bin. Weiß ich noch, habe ich immer wieder gefragt, Mama, wie machst du das oder wie geht das? Und wirklich, das war super. Bis heute verwende ich all diese Rezepte, die ich von ihr mitbekommen habe. Bis heute backe ich all ihre Weihnachtskekse nach. Mhm. Und ich finde sie sogar manchmal besser als sie. Aber das Nein, es ist so ein bisschen eine Konkurrenz zwischen uns beiden. Aber es ist wirklich so, dass ich viel Tradition mitbekommen habe von zu Hause. Sehr gerne Hausmannskost koche und auch esse und auch meine Söhne. Und ich finde das eigentlich etwas, was sehr schade ist, was heutzutage ja verloren geht.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass meine Söhne teilweise auch in der Küche stehen. Überhaupt mein Drittgeborener, der hat da wirklich interessante Avancen entwickelt und hilft mir auch ab und zu gerne, wenn er Zeit hat. Finde ich sehr wichtig, diese Rituale und dieses, was passiert in einer Küche und so, total wichtig in der Ernährungserziehung der Kinder. Mhm. Und es gibt bei uns nichts, was es nicht gibt. Wir essen alles. Also es gibt einen Schweinsbraten, genauso wie Schnitzel. Und es gibt Linsen mit Knödel. Aber es gibt natürlich auch ein rotes Linsental und ganz vegetarisch und sonstiges. Also es gibt ganz viele kunterbunte verschiedene Dinge. Das Einzige, was wir seit kurzem vom Speiseplan definitiv gestrichen haben, ist Fisch, weil wir auf Netflix gibt es einen Film, Seaspiracy, und seitdem wollen meine Söhne nicht mehr, dass ich Fisch kaufe.
Worum geht es in dem Film?
Da geht es darum, dass sehr viel Wildfang gemacht wird beim Fischen auf hoher See, und es ist wirklich erschütternd und erschreckend, und ich verstehe das und ich finde das auch gut von meinen Söhnen, aber einen heimischen Fisch wie Forelle und Saibling gibt es ja weiterhin. Vor allem mein Opa war Fischer, hatte Fischteich im Waldviertel, und ich bin mit Fischen groß geworden. Mhm. Ich liebe Fisch, ja. Und ich bin aber auch mit Forelle zufrieden. Ja. Das passt.
Finde ich auch. Ja. Sie haben 4 Kinder, zum Teil schon erwachsen. Mhm. Sind die irgendwie in einer dieser vielen Berufsrichtungen, die Sie haben, also jetzt nicht nur Ernährung, vielleicht eben der Journalismus und weiter, ist eins der Kinder in dieser Richtung tätig, oder ist das abzusehen, dass sie in diese Richtung gehen?
Also im Moment sieht es einmal nicht danach aus, aber man weiß es ja nicht. Mein ältester Sohn ist in die Informatikrichtung abgedriftet wie sein Vater. Der zweite wird jetzt wohl Jurist oder Jus zumindest mal studieren, wobei er schon eher auch so diese soziale Kompetenz hat, aber die kann er natürlich auch in diesem Bereich dann ausleben. Mein dritter, ja, ich würde behaupten, dass der schon vielleicht der bräuchte, glaube ich, mal eine Bühne. Okay. Aber das weiß er, glaube ich, selber noch nicht. Der ist schon ein Kasperl und der wird vielleicht im Sport bleiben, weil er ist sehr, sehr sportlich und wird vielleicht Lehrer, Sportlehrer oder so in die Richtung tendieren. Das wissen wir aber noch nicht wirklich. Und der Jüngste, der würde mehr in ihre Richtung tendieren, weil der liebt die Tiere und Tierpflege und all diese Dinge. Okay. Also ich sehe hier nicht einen Nachfolger meinerseits, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist super.
Okay. Haben Sie auch noch Geschwister eigentlich? Ich habe Sie nie gefragt.
Ich habe eine ältere Schwester und die ist Lehrerin, genau.
Aha, sehr schön.
Genau.
Für Mittelschule,
Volksschule? Na, sie ist Volksschullehrerin, aber jetzt hat sie seit einiger Zeit die sogenannte Heilstättenschule übernommen und ist dort die Direktorin und hat ganz viele Lehrer und deren Fittichen quasi und muss alles organisieren und einteilen, und darum beneide ich sie in Wahrheit nicht, aber sie macht das großartig, und ja, also sie ist meine ältere Schwester.
Was ist Heilstätten?
Das ist eine Schule, oder das sind Schulen, wo Kinder unterrichtet werden, die nicht in den normalen Regelunterricht kommen können, weil sie zum Beispiel aus zerrütteten, schlechten Verhältnissen kommen oder auch krank sind, schwere Erkrankungen haben oder auch im Rollstuhl sitzen. Also da gibt es verschiedenste Gründe. Es gibt Schulen, die im Krankenhaus direkt sind, im AKH zum Beispiel, wo dann Kinder, die sehr lange dort sind, unterrichtet werden müssen. Und ja, da hat sie Zeit sehr lange unterrichtet, und dann hat sie dann irgendwann in die Verwaltung gewechselt. Genau.
Sehr spannend, sehr spannend.
Ja.
Es gibt ja Erkrankungen, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, so wie zum Beispiel Autismus. Wie weit glauben Sie, dass man da mit Ernährung Verbesserungen machen kann?
Ja, Autismus ist halt eine Erkrankung, da weiß ich ehrlicherweise nicht genau, in welche Richtung da die Versorgungssituation eine Rolle spielt. Es hat immer was mit, ich glaube, beim Autismus ist das.
Also vermutet wird, wissen Sie nicht genau, vermutet wird eben dieses Lucky Kid Syndrom, oder wie das heißt, dieser durchlässige Darm, wodurch es dann zu Vergiftungen im Gehirn kommt und dadurch Störungen im ganzen Verhalten.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich ehrlich nicht. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt und ist auch noch nie jemand zu mir in die Praxis gekommen, deswegen habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ja, nein, kenne ich mich zu wenig aus.
Sie essen alles, das heißt, sie sind zwar sehr empathisch und sie sagen, gewisse Sachen sind nicht tragbar, unsere Tierhaltung und so weiter. Mhm. Sachen, mit denen ich auch zu kämpfen habe. Trotzdem, ich habe 2 Hunde und sie haben jetzt selbst einen Hund und 2 Katzen. Wie schaut es da mit der Ernährung aus? Wie achten Sie da irgendwie besonders drauf? Oder Nahrungsmittelindustrie, Dose, kochen Sie mit? Oder?
Also ich muss da wirklich sagen, ich habe wirklich viel um die Ohren.
Ja, das haben wir gleich beim Eingangs festgestellt. Ja.
Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich jetzt für meinen Hund tatsächlich auch noch Kutteln kochen müsste oder anderes, also ich habe es mir tatsächlich vor kurzem einmal überlegt, aber es ist halt dann so, dass ich, da muss ich tatsächlich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und da gehe ich wirklich den einfachen Weg und kaufe halt schon ein nicht so schlechtes Futter, aber ich bin auch nicht die, die jetzt das Edelste vom Edelsten kauft, weder für die Katzen noch für den Hund, weil ich einfach nicht wegen Geld, aber also da bin ich ehrlich sehr einfach gestrickt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, passt dann, passt dann.
Aber bei uns selber, bei Menschen, bei meiner Familie, bei mir, da möchte ich schon sagen, da lege ich Wert darauf, dass wir biologische Lebensmittel so weit geht kaufen, wenn nicht biologisch, dann zumindest regional und vor allem saisonal. Ich würde mir niemals einen Spargel aus Spanien oder Ungarn kaufen, sondern da warte ich auf den aus dem Machfeld. Dann freue ich mich umso mehr drauf.
Ja, genau.
Aber es ist auch das Fleisch, mittlerweile haben wir jetzt diskutiert, weil Milchprodukte seit jeher schon biologisch in meinem Kühlschrank sind, aber jetzt haben wir auch dadurch, dass wir auch versuchen, weniger Fleisch zu essen, weil es auch meine Söhne so einfordern. Wie gesagt, der Trend geht dahin. Und deswegen haben wir jetzt auch hauptsächlich biologisches Fleisch. Und ich habe es bis vor einiger Zeit nicht gekauft, weil es mir viel zu teuer war. Bei 4 Söhnen ist es wirklich, natürlich. Die Fleischtiger waren und noch sind zum Teil, ist es schon eine Frage des Geldes. Und ja, aber jetzt auch das probieren wir jetzt so gut es geht umzusetzen. Ja.
Ist für Sie fertig? Es gibt ja Fertigfutter, Dosenfutter für Menschen, ne? Da gibt es ja auch so fertige Suppen und was weiß ich was. Ist das ein Thema? Gibt es das auch bei Ihnen?
Auch.
Oder?
Sicher, gibt es natürlich, weil ich bin eine berufstätige Mutter, ja? Und es ist halt wirklich manchmal in der Not so ein Fertiggericht oder eine Pizza aus dem Tiefkühler absolut für mich kein Thema, kein Problem, wirklich nicht. Weil das kommt selten genug vor und ich habe damit kein Problem. Und ich habe auch tatsächlich schon Klienten empfohlen, bevor es gar nichts essen, sollen sie sich ein Dosengulasch kaufen und das mit einem frischen Brot aufwerten und dann Salat dazu essen, weil das ist allemal besser als 8-9 Stunden auszuhungern. Ja? Also man muss immer nur, wenn alles rundherum passt, ist das ab und an überhaupt kein Problem. Aber nur aus solchen Dingen sich zu versorgen, wäre halt keine Option. Ja.
Haben Sie die Möglichkeit, haben Sie irgendeinen Biobauern in der Nähe, wo Sie da kaufen können?
Oder ja, aber,
kaufen Sie draußen?
Ja, ich bin eher am Land draußen, aber ich kaufe es tatsächlich, weil auch da die Einfachheit siegt. Ich bin da auch sehr bequem oder halt nicht bequem. Das ist halt für mich die Routine und die Gewohnheit, einfach beim klassischen Supermarkt, der bei mir ums Eck ist und groß genug ist, der alles anbietet, einzukaufen. Und ich bin auch ein Fan vom Hofer.
Also ja, ich auch.
Zurück zum Ursprung.
Jetzt einmal sagen, ja, genau, bin ich auch. Ja.
Also ohne da Werbung machen zu müssen, ich glaube, das kennt jeder.
Ja.
Und da wird einfach auch dann groß eingekauft, ja.
Wenn Sie was sagen möchten, damit die Menschen für ihre Ernährung noch besser achten, was würden Sie in die Welt schreien wollen?
Eigentlich will ich da nichts in die Welt schreien. Ich sage immer einen Satz, der ist gestohlen aus der Werbung.
Manchmal gibt es auch gute Sätze.
Das kennen die Jüngeren nicht, aber die Älteren werden das sofort wieder erkennen. Nämlich rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das hat was mit dem Geld zu tun gehabt in der Werbung und das trifft es ja auch auf den Punkt beim Essen, weil das bedeutet auch, ich muss organisiert sein, ich muss gescheit einkauft haben, dass ich es daheim habe, aber ich muss auch schauen, dass ich es esse. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt in der Ernährung, dass die Leute bei all dem Trubel rundherum und bei dem allen Halbwissen das Wesentliche übersehen, dass man es nämlich rechtzeitig und vernünftig zuführt. Ja. Genau.
Liebe Frau Magister, es hat mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind.
Ja,
mich
hat auch gefreut.
Wir haben die Zeit wahrscheinlich schon überschritten, aber es war sehr spannend, es war sehr interessant, sowohl Ihr privates als auch Ihr fachliches Leben kennenzulernen. Ich denke, viele, die sich mit Ernährung vielleicht noch nicht so beschäftigen, können da einiges mitnehmen. Also ich war so frei und habe Sie alles gefragt, was mich schon ewig interessiert hat. Ja. Ich danke Ihnen fürs Kommen, ich danke für die Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder.
Bestimmt, ich sage auch danke für diese Möglichkeit, auch mal reden zu dürfen in dem Ausmaß und auch für den guten Kuchen und für die...
Der ist von der Konkurrenz im Übrigen, der ist von der Konkurrenz.
Was heißt das?
Von der nicht vom Ströck.
Nicht vom Ströck. Nein, das macht ja nichts. Wir sind ja da in einer wunderschönen Gegend, beim Bisamberg, ich glaube, da gibt es keinen Ströck.
Nein, da gibt es einen anderen.
Ja, aber ich kaufe ja nicht nur beim Ströck, also ja. Aber war wirklich sehr nett und sie haben es wunderschön hier, wirklich im Wald, ein wunderschönes Ambiente und die Hunde haben sich da jetzt auch sehr eingegroovt. Und wohlgefühlt und es war wirklich sehr nett und vielen Dank für die Möglichkeit.
Ich danke. Ja.